Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte in Ihrem History-Podcast der BZ. Herzlich willkommen zu Blick zurück, dem neuen History-Podcast Ihrer BZ. Mein Name ist Oliver Ohmann und ich bin der Chefreporter einer Zeitung, die seit 1877 für Berlin schreibt und vor allen Dingen für die Berliner. Wir starten mit einer Legende, mit einer Berühmtheit. Wir starten mit der AWUS.
Ja, wir sind eigentlich insofern optimistisch, als dass die Umfrage eine Zustimmung zur AWUS von über 73% ergeben hat.
Lang wins another perfectly judged race. His average of over 162 is to make this the fastest race in the world for over 20 years.
Für Michael Schumacher, der in dieser Saison nicht gerade vom Glück verfolgt ist, kommt es nach dem vielen Pech darauf an, endlich Anschluss zu finden an die Tabellenspitze.
100 Jahre ist die AWUS in diesem Jahr alt. 1921 das erste Rennen mitten durch den Grunewald. Aber ich habe mir einen Experten hier ans Mikrofon geholt und dieser Experte heißt Ulf Schulz. Viele von Ihnen werden ihn kennen, er macht Radio, er ist ein Radioexperte. Ulf, wir sind per Du, dabei bleiben wir auch vor Mikrofon. Stell dich bitte ganz kurz vor.
Hallo Oliver, schön hier zu sein. Ich bin Ulf, 42 Jahre und als Kind wahrscheinlich in einen Topf voller Benzin oder Diesel oder ähnlichem chemischen Gesöff gefallen und bin Autoenthusiast, liebe die alten Kisten von früher, kann mit der Geschichte unheimlich viel anfangen. Habe eine kleine Agentur, Motorkosmos, mit der ich verschiedene Projekte betreue im historischen Bereich. Also sprich, ich mache Oldtimer-Messen, habe eine eigene Radiosendung als Autoexperte. Ich bin Motorjournalist und Fotograf und habe jetzt das Buch zu 100 Jahre AWUS geschrieben. AWUS 100, ein rasantes Jahrhundert.
Wir haben es gerade gemeinsam durchgeblättert. Du hast mir eins mitgebracht, natürlich ein wahnsinniges Buch. Es ist dick, es ist dem Event und dieser wahnwitzig interessanten, berühmten und legendären Straße absolut angemessen. Es ist das Buch über die AWUS, kann man schon mal sagen. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum Buch. Wir sprechen nachher nochmal ganz ausführlich drüber. Aber jetzt wollen wir erstmal über die AWUS selber reden. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal über die AWUS gefahren bin, aber ich weiß, wie ich als Kind über die AWUS fuhr, denn die AWUS bedeutete für uns in West-Berlin, das war immer der Weg in den Urlaub, ja, also einmal durch bis Dreilinden und dann, wie lang wird dieser blöde Stau sein da an der Grenze, bevor es zum Transit geht und dann, wenn man aus dem Urlaub gut erholt wieder zurückkam und die Schule bald wieder losging, dann wusste man, wenn man auf der AWUS ist, dann ist man wieder zu Hause in seiner Heimatstadt. Und dann, wenn man irgendwo so über Hüttenweg den Funkturm sieht, dann ist man wieder zu Hause und dann fühlte man sich wieder wohl. Und bei mir war es so, ich bin aufgewachsen quasi im Schatten vom Funkturm. Also für mich war quasi die AWUS begann eigentlich vor meiner Haustür. Wie war es bei dir? Wie bist du zur AWUS gekommen?
Tatsächlich wohnte ich bis im Alter von 11 Jahren im dunklen Teil Berlins. Bin im Prenzlauer Berg groß geworden und war beim Mauerfall dabei. Und die AWUS war sozusagen damals schon für mich ein Thema, ganz klar, weil man natürlich diesen Mythos auch über die Mauer hinaus wahrnahm und die Rennen verfolgte. Zu der Zeit fuhren ja dann die großen deutschen Tourenwagenmeisterschaften auf der AWUS und das war natürlich Rennen, die in 11 Jahren wahnsinnig beeindruckt und begeistert haben. Und dann dauerte es auch nicht lange, bis ich dann endlich mein erstes AWUS-Rennen live erleben konnte. Und tatsächlich war es für mich genau das Gleiche wie für dich. Wenn man über die AWUS in die Stadt kam, dann beruhigte sich der Grunewald oder man beruhigte sich durch den Grunewald nochmal, bevor dann die hektische Stadt einem am Zielrichterturm empfang. Und das war immer so dieses Event. Also vorne sah man immer Dreilinden, den Berliner Bären. Dann, wie gesagt, diese kurze Stille durch den Grunewald und dann ging die Hektik der Stadt los. Und ich finde, das ist immer was Besonderes. Und ich muss sagen, ich kriege jetzt auch gerade noch eine Gänsehaut, wenn man sich vorstellt, jetzt an der Tribüne vorbeizufahren. Es ist für mich immer so, als wenn man den Applaus heute noch hören kann.
Geliebt und gehasst, gefeiert und gefürchtet, berühmt und dann ausgebremst. Und die AWUS ist keine Rennstrecke mehr, schon lange nicht mehr. Ich glaube, 98 war das letzte Rennen. Aber es war... Letztendlich ist es noch so, jedenfalls in den Büchern, eine der berühmtesten Rennstrecken der Welt, eine der ersten Rennstrecken der Welt, eine Legende, ein Mythos. Aber zuerst eine kleine Privatstraße, die durch den Grunewald führte. Ja. Warum eigentlich im Grunewald?
Also ganz verrückt, also alle Begriffe, die du gerade aufgezählt hast, passen genau. Und das ist diese Bandbreite der AWOS, die es ausmacht. Und das ist auch diese Faszination, die diese Straße in sich trägt. Der Anfang war ganz spannend eigentlich. Der Kaiser Wilhelm II. War ja am Anfang vom Automobil wenig begeistert, prägte den großen Satz, also er glaube nicht ans Auto, er glaube weiter ans Pferd. Der ließ sich dann doch eines Besseren belehren, der gute Mann, und stellte irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts fest, die deutsche Automobilindustrie müsse gefördert werden. Also die Italiener, die Franzosen, die waren sehr findig, waren auch mit Rennwagen unterwegs und maßen sich in Duellen. Und er wollte einfach, dass die deutsche Autoindustrie sozusagen aufblüht. Und dafür war eine Test- und Rennstrecke notwendig. Und dann überlegte man, ob man die in die Eifel packt oder eben in die Lüneburger Heide oder halt vor die Tore Berlins. Und natürlich hatte er eins im Blick, er hatte den Prestige im Blick und wusste, wenn er das vor die Tore Berlins packt, dann guckt die ganze Welt hin, guckt in die Hauptstadt. Und das war sozusagen der Gedanke, warum man dann sich für den Grunewald entschieden hat.
Heute ist die AWOS für die viele immer noch ein Teil des Wegs zur Arbeit, natürlich auch immer noch in Urlaub. Letztendlich ein nördliches Teilstück der A115, wenn man so will. Und 1000 Berliner fahren sie täglich. Manchmal steht man im Stau, man muss immer gucken, gibt immer noch Baustellen. Und jetzt hören wir aber erstmal, was das Lexikon zur AWOS sagt.
In Deutschland besteht seit 1921 die 9,8 Kilometer lange Autostraße in Berlin zwischen Grunewald und Nikolassee unter dem Namen AWOS. Kurzwort für Automobil-, Verkehrs- und Übungsstraße. Die Straße hat für beide Richtungen je einen Fahrdamm von 8 Meter Breite und ist an beiden Enden mit Schleifen versehen.
AWOS, jetzt haben wir gehört, was im Lexikon stand, aber was war eigentlich das Besondere an der AWOS?
Besonders, glaube ich, ist der Punkt, dass sie die erste reine Kraftfahrstraße der Welt ist. Auf allen anderen Straßen fuhren früher Pferdefuhrwerke, Radfahrer, was auch immer drumherum. Und diese Straße war ausschließlich für Motorräder und für Autos geöffnet. Und sie war ja anfänglich eine Art Privatstraße, wo man halt einen Wegezoll zahlte und dann sein Auto sozusagen ausfahren konnte, seine Geschwindigkeit probieren konnte. Aber es hatte eben kein Radfahrer darauf was zu suchen. Und deswegen gilt sie eigentlich auch so ein bisschen als der Vorläufer oder Wegbereiter der Autobahn. Nur hat eine Autobahn halt als Charakter, dass es zwei Orte miteinander verbindet, und das hat die AWOS halt nicht gemacht.
Ich glaube, 10 Mark kostete eine,
genau,
einmal mit dem, genau, Auto rauf und runter. Gab es noch ein Abo, glaube ich, ein Drei-Monats-Abo.
Genau. Und allerdings wurde es dann recht schnell recht teuer, weil die Inflation natürlich 1923 zuschlug.
Verstehe.
Und dann schossen die Preise ins Astronomische.
Aber eine Straße ohne Kreuzung. Man konnte sicher sein, dass man niemandem begegnet. Heute würde man wahrscheinlich für verrückt erklärt werden, wenn man sagen würde, wir möchten jetzt eine reine Autostraße. Heute geht es genau in die andere Richtung, natürlich aus Umweltgründen. Was haben die Berliner damals gesagt?
Ja, das ist spannend eigentlich, dass man eigentlich über die ganze Zeit der AWOS auch immer Leute hat, die natürlich damit nicht so einverstanden waren, protestiert haben. Und auch am Anfang, also 1909, hatte man sich dann zusammengeschlossen, hat dann über diesen Bau entschieden und wollte dann loslegen. Und dann gab es in Berlin tatsächlich Baumprotestler, die gegen die AWOS waren, gegen die Rodung der Schneise waren und damit gar nicht einverstanden war, dass die grüne Lunge Berlins da halt eine Schneise erhält und abgeholzt wird.
Aber die Bahn gab es ja schon, die parallel zur AWOS.
Und genau. Die Bahn gab es, aber so eine Autostrecke halte man aus deren Sicht nicht für notwendig befunden. Und interessant ist eigentlich, dass wir über alle Jahrzehnte immer wieder Protest erleben. Also wir erleben nachher die Tempo 80-Regulierung, kommen wir ein bisschen später zu, in den 80er, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Wir haben die Eichkamp-Siedlung, die vor Gericht stand und erstritten hat, dass die Lärmschutzwand aufgebaut werden müsse. Also es gab natürlich die Proteste immer. Also es ist interessant, was uns die AWOS lehrt, ist, dass die Kritik gegen das Auto keine neue ist oder keine Neuzeit. Geschichte ist, sondern die war eigentlich immer da.
Eine von mir persönlich an Herrn Staatssekretär Kuhn ausgesprochene Einladung hat er angenommen, und darüber freuen wir uns auch, denn nur in Gesprächen kann man eigentlich, ich sage jetzt mal, Ideologie abbauen, denn es ist ein ideologisches Problem, es ist eigentlich kein Problem des Umweltschutzes. Wir wissen, dass die Basis der AL in Berlin die autofreie Stadt fordert, und daraus ergibt sich natürlich dann auch Null Motorsport. Nur ich habe Herrn Kuhn ganz deutlich gesagt, es gibt Wunschträume und Visionen und es gibt irgendwo die politische Wirklichkeit, und mit der müssen wir uns als Veranstalter auseinandersetzen, und wir hoffen sehr, dass auch die AL an der Basis und auch Herr Kuhn als deren Repräsentant in der Regierung nun irgendwo das rüberbringt. Denn es kann eigentlich aus Vernunftsgründen keiner etwas gegen ein Argus-Rennen haben.
Aber die Argus wurde dann doch sehr schnell berühmt und vor allen Dingen auch eine Sehenswürdigkeit in Berlin.
Absolut. Also die Berliner waren verrückt nach der Argus. Schon nach dem ersten Rennen waren sie eigentlich verliebt. Und Berlin galt immer als motorsportfreundlich. Man muss sich allerdings auch eins vorstellen. Berlin war Anfang der 20er das Silicon Valley des Automobilbaus. Mag man heute nicht mehr denken. Tatsächlich gab es damals über 200 Firmen in Berlin, die an Motoren, an Fahrzeugen, an Motorrädern tüftelten. Und man konzentrierte hier in Berlin alles. Warum? Wie auch heute. Es ist eine ganz klare Brücke für mich, wie heute die neuen Startup-Unternehmen. Es geht um kurze Wege, um Vernetzung und auch das war damals schon ein Riesenthema. Deswegen war damals wirklich vor dem Krieg Berlin eigentlich eine große Autostadt.
Und was ja viele Politiker heute nicht so gerne hören, Berlin war vor allen Dingen vor 100 Jahren die Hauptstadt der E-Mobility.
Genau, das ist ganz spannend. Auch da hat die Argus sozusagen so die Endausläufer miterlebt. Sie wurde ja dann 21 eröffnet. Tatsächlich war am Anfang des 20. Jahrhunderts nicht klar, welche Mobilitätsform das Rennen machen wird. Also E-Mobilität oder der Verbrennungsmotor. Der Verbrennungsmotor hat einen ganz klaren Schub bekommen durch den Anlasser. Der Starter sozusagen war das Bauteil, was den Verbrennungsmotor ganz deutlich nach vorne schob. Und dann rückte die E-Mobilität mit den übrigens gleichen Problemen wie Ladeinfrastruktur und Reichweite wie heute, rückte in den Hintergrund.
Irre. Jetzt hören wir mal ein paar Fakten.
Die Argus. Baubeginn am 14. Juli 1913, parallel und in gerader Linie zur Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Grunewald und Nikolassee. Bauunterbrechung 1914, wegen Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Eröffnung am 24. September 1921 als erste kreuzungsfreie Nur-Autostraße der Welt. Durch Nord- und Südkurve zu einer 19,6 Kilometer langen Ringstrecke verbunden. Private Nutzung war möglich. Einfache Fahrt, 10 Mark, 1000 Mark im Abo für ein Vierteljahr.
Wie sah die erste Argus aus 1921?
Die Argus war natürlich immer also Teststrecke von Anfang an für Straßenbelege. Das war ganz interessant.
Also entschuldige, die haben nicht nur Autos getestet, sondern auch Straßenbau.
Genau, das ist eine ganz entscheidende Sache. Die Argus hat also sozusagen in der Entwicklung des Autos immer Pate gestanden, aber auch in der Entwicklung der Straße. Und es gab am Anfang den ersten Bodenbelag, den nannte man Macadam, nachdem eigentlich Erfinder McAdam, in Deutschland hieß es dann Macadam, und war so eine teerartige Substanz. Man hatte auch verschiedene Belege am Anfang auf der Argus, weil man eben sehen wollte, wie rollen die Autos darauf, wie kommt man da weiter. Und der Belag war am Anfang gar nicht so gut beschaffen. Also man kann heute aus den Rennfahrerberichten lesen, dass es eigentlich ziemlich waghalsig und verrückt war. So stand die Argus, wie gesagt, also immer auch als Teststation für den Straßenbelag zur Verfügung.
Das heißt, die Argus war natürlich wirklich, wuchs mit dem mit der Industrie der Autos, mit den Entwicklungen.
Genau.
Das war genauso wie in der Flugzeugindustrie. Da war ja Berlin auch ganz weit da vorne. Und die BZ immer dabei, weil die BZ-Leser waren schon immer verrückt nach allem, was sich bewegt, nach allem, was sich schnell bewegt. Und wo es Sieger gibt, waren Reporter dabei.
Das ist spannend übrigens. Ich habe zu Hause Rennprogramme aus den 20er Jahren und da ist BZ-Werbung drin. Ich glaube, ich habe dir mal eine gesendet, muss man mal schauen.
Das heißt, wir waren wirklich immer dabei.
Die BZ war wirklich von Anfang an der Argus immer dabei und tatsächlich auch bis zum Schluss. Also bis zum Schluss bleibt die BZ als Partner der Argus treu und das ist so eine schöne rote Linie, die sich da durchzieht.
Und dann kam es natürlich, das erste Rennen, Eröffnung war im September. Wann gab es das erste?
Genau, 24. September.
Ach so, gleich mit einem Rennen gestartet.
Genau, gleich mit einem Rennen, mit einem großen, furiosen Auftakt gestartet. Und man stellt sich das vielleicht so vor, die sind halt wie heute ganz normal alle in einem Feld gewesen. So war es aber gar nicht. Die sind immer im Duett gestartet, also gegeneinander. Und es ging eigentlich immer um die Durchschnittsgeschwindigkeit, also um die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit. Das war eigentlich so das Maß der Dinge. Und das erste Rennen gewinnt tatsächlich ein ganz bekannter Mann, und zwar Fritz von Opel.
Ich will noch mal einmal ein ganz kleines Stück zurück, weil mir fiel gerade ein, wir haben noch nicht darüber gesprochen, natürlich wurde die Argus gebaut und teer und alles schön. Lief das eigentlich alles glatt mit dem Bau, jetzt abgesehen mal von der Unterbrechung im Krieg?
Naja, ich würde sagen, die Argus war so ein typisches Berliner Bauprojekt.
Okay.
Also Flughäfen und Co. scheinen keine Sache von heute zu sein, sondern auch die Argus hatte Geburtsschwierigkeiten. 1909 gründet der Kaiserliche Automobilclub, also diese Argus GmbH, legt da ordentlich Geld rein und will loslegen. Und dieses Projekt verzögert sich. 1913 dann eben der erste Spatenstich. Dann kommt der Krieg dazwischen. Deutschland stürzt sich in sein erstes großes Inferno. Und tatsächlich ist es so, dass nach dem Krieg die Rohstoffknappheit dafür sorgt, dass die Berliner den ersten aufgetragenen Teer in ihren Öfen verheizen, um über den Winter zu kommen. Also man findet die Avus in einem ziemlich desolaten Zustand nach dem Krieg, erinnert sich an diese Strecke, an dieses Bauvorhaben. Und dann steigt Hugo Stinnes ein. Hugo Stinnes, damals ein unfassbar vermögender Mensch, hat über 3000 Unternehmen auf sich konzentriert und steigt eben in die Avus ein und bringt die Avus ins Ziel, also dass sie dann eben 1921 am 24. September endlich mit dem ersten Rennen eröffnet werden kann.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ohne diese Finanzspritze hätte es auch bei einem Feldweg bleiben können von Hallensee nach Nikolassee.
Vielleicht wäre es ein schöner Fahrradweg geworden.
Ja, sehr.
Aber am Ende bleibt es tatsächlich dabei. Also die Avus hat 12 Jahre ins Ziel gebraucht, ja. Und diese Zahlen sind uns ja heute nicht ganz ungeläufig.
Aber dann. Dann fährt Fritz von Opel den ersten Rundenschnitt, ich habe nachgeguckt, 128 km/h. 1921.
Sauber recherchiert, genau.
Vor 100 Jahren.
Fritz von Opel war ein Hasardeur, der war ein Entrepreneur, das war so der Prototyp des modernen Menschen eigentlich. Und natürlich gehörte Rennfahren auch zu seiner Leidenschaft. Und Fritz von Opel wird der Avus tatsächlich einen interessanten Stempel aufsetzen, denn 1928 fährt er in seinem Opel-Raketenwagen über die Avus und hilft somit, oder andersrum, die Avus ist damit auch so ein bisschen an der Entwicklung ernsthaft des Mondfluges beteiligt, weil hier in Deutschland tatsächlich ein Meilenstein zur Raketenforschung gelegt wird und der eben auf der Avus ausgefahren wird. Und da kommen jetzt ganz große Zahlen in den Raum. Der Mann fährt also mit unheimlich vielen Raketen an seinem Auto hinten bestückt die Avus hinunter. Es gibt einen großen Dampfstrahl und dann fährt er, Achtung, brutale 238 km/h. Jetzt muss man sich allerdings vorstellen, das war zu einer Zeit, wo das schnellste Auto der Welt, das war ein Mercedes SSK, ungefähr 200 gelaufen ist. Und da fährt er mit 40 km/h mehr über die Avus. Und interessant ist dann auch wiederum, dass tatsächlich das letzte Rennen, von dem wir vorhin schon mal kurz sprachen, ja, tatsächlich auch ein Opel gewonnen hat. Also die Marke mit dem Blitz hat da sozusagen ordentlich einen Kreis auf der Avus gezogen.
Das geht ja bis zu Heidi dann.
Richtig, genau.
Also insofern Opel und die Avus immer gut. Wir kriegen auch dann bald sowas wie den großen Preis von Deutschland. Sind wir da schon bei einem Vorläufer der Formel 1?
Genau, im Prinzip geht es darum, dass man also diesen großen Preis, der ist natürlich ehrenvoll und holt große Fahrer. Es ging darum, auch internationale Fahrer sozusagen nach Berlin zu bekommen und Aufmerksamkeit halt auf Deutschland zu ziehen. Und tatsächlich inszeniert der AVD, der Automobilclub von Deutschland, den großen Preis 1926. Und da stehen schon so ein paar namhafte Fahrer in der Startreihe. Unter anderem Adolf Rosenberger zum Beispiel, der aber leider in dem Regen einen ordentlichen Crash baut, in die Zeitnehmertafel fährt, dabei zwei Leute mit in den Tod reißt, er selber überlebt und dieses ganze Wochenende wird zum Fiasko. 3 bis 4 Menschen verlieren an dem Wochenende ihr Leben. Aber ein Mann zieht ganz unbeirrt seine Runden und interessant ist die Geschichte insofern, der steht am Start und wirkt den Motor ab. Also er kommt gar nicht so richtig vom Fleck und sein Beifahrer, früher fuhr man immer mit einem Beifahrer, das war ganz elementar beim Rennfahren, der schob dann die Kiste nochmal an, es war übrigens ein Mercedes und dieser Fahrer, der sich dann von ganz hinten nach ganz vorne durch den Regen kämpft und vorarbeitet und dann das Rennen gewinnt, ist kein geringerer als Rudolf Caracciola.
Ein Name, der so oft in der BZ stand wie, ja, Schumi wahrscheinlich dann zuletzt.
War mindestens bis Schumi der größte deutsche Rennfahrer, den es je gab.
Und man muss auch nochmal dazu sagen, die Avus wurde von Anfang an von den Berlinern und Berlinerinnen angenommen. Das heißt also, wir reden da von 300.000 Menschen, die an der Strecke stehen. Und mir ist immer wieder aufgefallen, wenn man über die Avus spricht, wie lang ist eigentlich die Avus? Für mich jetzt als eingangs habe ich es ja gesagt, wenn man geht die Avus eigentlich bis Dreilinden, bis zu den Berliner Bären. Und ich glaube, am Anfang ging sie bis Nikolassee und dann kam die Kehre.
Also deswegen, so weit war es gar nicht weg vom Bären zu Nikolassee tatsächlich. Also eigentlich kennt man es gut bei der Rümlers-Tankstelle, also die Aral-Tankstelle, die es heute noch gibt, Spanische Allee, richtig? Ja. Die Abfahrt. Das ist sozusagen eigentlich die Kehrtwende gewesen. Man hatte von dort hinten auch eine Einfahrt und eine Ausfahrt. Also man konnte auch da rauf und runter. Man musste jetzt nicht vorne in Hallensee rauf und runter. Und das Täuschen war aber wesentlich kleiner. Und vorne am Eingang stand dieses ganz große, opulente Bauwerk, was man vielleicht von alten Bildern kennt, wo die Leute durchgefahren sind, ihr Ticket gelöst haben und dann auf die Avus rauf sind. Und die erste Strecke sozusagen, die erste Runde insgesamt waren dann so 19, Kilometer. Und die Avus, also das war die Original-Avus, bis sie dann 1938 angeschlossen wurde hinten an den Berliner Ring. Da ging es dann eben über Dreilinden hinaus an den Ring. Die Avus wurde aber im Rennzirkus selbst immer weiter verkleinert.
Wollte ich gerade sagen, verkürzt.
Genau, wenn man genau, so immer verkürzt, genau. Also wir erleben zum Beispiel 1959 das große Formel-1-Rennen, kommen wir bestimmt noch zu, das erleben wir halt nur noch bis Hüttenweg.
Genau. Wir haben jetzt große Namen schon gehört. Wer ist für dich der Größte auf der Aros?
Boah, schwierig. Also ich kann keine einzelne Figur benennen, weil es immer wieder Leute gab, die also als Beispiel auch wahnsinnig glückliche Momente erlebt haben. Ich erinnere an den Hans Herrmann, der seinen großen Unfall hatte und mit dem Schrecken davon gekommen ist. Wahrscheinlich schon Rudolf Caracciola, aber selbst Michael Schumacher hat später schon sozusagen seine Karriere beschleunigt auf der Avus.
War das eine Formel 3?
Genau.
Eine Formel 3 ist er gefahren, ja.
Im Kampf mit Alain Loa. Ganz spannend.
Er hat den nicht vorbeigelassen. Da gibt's, glaube ich, ich habe mal bei YouTube so ein Video gesehen, das ist schon Schumi in Reinkultur.
Genau, in der letzten Kurve macht er ganz brutal zu und ja. Sie hat das Nachsehen. Sie ist vorher auf Platz 2, beide bekämpfen sich ordentlich.
Alain Loa, Marc Hessel und Michael Schumacher kämpfen jetzt um die Führung. Bei dem jetzt folgenden Manöver ist Pankschatz wohl erst einmal sprachlos. Alain Loa rechts vorbei, Michael Schumacher links vorbei und zupp ist Pankschatz Dritter. Letzte Runde, Schumacher ist vorne. Zwei Chancen hat Alain Loa noch, um zu gewinnen. Entweder ein Gewaltakt in der letzten Kurve oder auf der Gegengeraden aus dem Windschatten heraus zu überholen. Die Trickkisten werden geöffnet. Alain Loa, Variante Nummer 1, aus dem Windschatten heraus. Schumachers Antwort knallhart. Wieder fährt Schumacher Kampflinie und Alain Loa ist um einen Tick zu schnell, rutscht leicht quer in die Schikane. Ein winziger Fehler, Klaus Pankschatz nutzt den eiskalt aus und ist Zweiter.
Und tatsächlich verliert sie dann sozusagen und landet auf dem dritten Platz. Also der hat damals schon die Ellenbogen rausgefahren und war gut unterwegs.
War denn, wir sind immer noch so in den 20er Jahren, ich würde sagen, das war natürlich die Avus fing quasi schon mit einer großen Zeit an.
Ja.
War da auch schon so ein bisschen Zirkus drumherum?
Ja, voll. Also Die Berliner haben sehr schnell verstanden, dass das ein Riesenspektakel ist. Und auch die Berliner Haute Volée hat sich natürlich sofort blicken lassen. Und dann kann man sich es genau so vorstellen. Also da war Champagner trinken, saß man auf den Tribünen und in den betuchteren Kreisen. Also es war ein klassenloses gesellschaftliches Ereignis. Mhm. Und es waren alle Berliner eigentlich vor Ort. Also du hast es vorhin schon angesprochen, Besucherrekord ist ungefähr 1951, nach dem Krieg tatsächlich. Da sind dann über 350.000 Menschen da, aber auch 1937, wo die Steilkurve eingeweiht wird, sind über 300.000 Menschen da. Man sieht Bilder, wo der Hexenkessel voller Menschen ist.
Und da muss man dazu wissen, früher spielte in den frühen 20er Jahren spielte zum Beispiel Fußball in der BZ so gut wie überhaupt keine Rolle. Ja. Also die Leute, man kann ja einfach eine BZ aufschlagen. Ja. Die Leute gingen zum Pferderennen, die Leute gingen dann zum Autorennen, zum Radrennen. Das war eine große Sache. Ja. Und Fußball kam tatsächlich erst Mitte der 20er Jahre, als Hertha dann mal um die Meisterschaft spielte mit Hanne Sobeck und so weiter. Dann haben wir auch Fußball in der BZ. Wenn aber einer noch weiß, wie die Atmosphäre an der Strecke wirklich war, dann die lebende Legende Peter Spahr. Den mittlerweile 80-Jährigen trafen wir an der Avus und fragten ihn. Sagen Sie, was zur Atmosphäre an der Strecke? Kriegte man da irgendwas als Fahrer überhaupt mit?
Am Tribüne vorbeifahren hat man den Schatten der Zuschauer gesehen und teilweise ganz kurz auch die Brille von den Zuschauern, aber ansonsten nichts. Man war nur konzentriert auf das Fahren und jetzt rauf bis zur Südkehre und zu runter immer nur Vollgas fahren.
Ich war mal bei Peter Spahr. In seiner Schrauberbude, die ist in Reinickendorf, da hat er seine alte Maschine da, die stammt aus den 50er Jahren. Und ich sage so, Herr Spahr, tun Sie mir einen Gefallen, schmeißen Sie mir die Karre mal an. Und dann hat er auch mit Hilfe seines Sohns quer über den Hof, die musste man ja anschieben, Und dann ging die an und ich stand dahin und dachte da, eieieiei. Also das war wirklich ein dermaßener Bass. Also ich glaube, in jedem Club auf hätte man die noch gehört.
Ne? Ja, also, genau. Also das ist aber auch für mich zum Beispiel Kindheitserinnerung. Ich werde nie vergessen, wie die Porsche Carrera damals so die Avus gejagt sind und dieser Sound dieser luftgekühlten Boxermotoren, das werde ich nie vergessen. Und das ist so ein, ich glaube, das ist auch das, was die Menschen am Motorsport fesselt.
Steilkurve, du hast jetzt gerade schon mal angesprochen, die ist, glaube ich, 1937 eingeweiht worden. Der Anlass war, glaube ich, auch die Olympischen Spiele, da ging so ein bisschen so die Baumaßnahmen los. Oder Berlin wollte sich neu erfinden, die Nazis wollten neu erfinden. Und die Steilkurve hat die AOS noch mal schneller gemacht, dann war sie endgültig die schnellste Rennstrecke der
Welt. Darum ging es tatsächlich. Also es ging darum, dass man eigentlich durch die Kurven limitiert war in der Geschwindigkeit. Man hat ja bloß 2 Graden. Also die Strecke an sich ist ja nicht groß anspruchsvoll. Es sind 2 Graden, wie du vorhin schon sagtest, mit 2 Kurven verbunden. So, wie kommt man schneller durch die Kurven? Indem man halt eine Steilkurve einbaut. Und interessant ist dabei eins, natürlich ist es ein Ding der Nazis gewesen. Es ging darum, höher, schneller, weiter. Die Nazis instrumentalisieren auch den Sport und benutzen das Vehikel natürlich als heroisches Sinnbild, um das in die Welt rauszustrahlen. Und die Steilkurve hilft dabei. Interessant ist eigentlich, was die wenigsten wissen, dass auch im Süden eine Steilkurve gebaut werden sollte. Da findet man heute tatsächlich Fragmente eines Modells. Das ist so 25 Meter lang, ist im Grunewald vergraben, bewachsen mit Moos und Pilzen. Mhm. Und davor, 50 Meter weiter, sieht man schon einen großen Wall. Und den kann man sogar bei Google Earth sich anschauen. Okay. Diesen Wall sieht man. Und das war tatsächlich der Ring dann für die Südkurve. Also auch die Südkurve sollte eine Steilkurve bekommen. Der Plan wurde dann aber verworfen, weil man eben da schon zu sehr andere Pläne im Kopf hatte mit Europa und nicht mehr so nach Berlin geschaut hat. Und die Nordkurve wurde tatsächlich umgesetzt.
Ist das da, nochmal so die Südkurve, ist es da, wo die Alliierten dann ihren Sprengplatz hatten?
Richtig, genau das. Ist vielen Westberlinern bekannt als Schießplatz. Genau, und das wurde genau genutzt als Schießplatz. Ganz interessant. Kann man heute hinwandern? Kann man oben rauf? Also ich war letztens oben, da muss man da schnauft man, bis man oben auf dem Berg steht. Aber das ist ein ganz interessanter und ein ganz interessanter Teil von Berlin, der eigentlich fast nicht mehr beachtet wird.
Da, wo die Nordsteilkurve war, haben wir jetzt quasi immer noch eine Nordschleife. Da stehen jetzt teilweise LKWs drauf, die werden da geparkt. Wir haben noch alte Fangzäune, sieht man noch, waren ja auch da. Die Kurve selber war, glaube ich, 12 Meter hoch, hatte eine so bis zu 45 Grad. Mhm. Das heißt, es ist, wenn man ein Geodreieck so querstellt.
Also eigentlich kann man sich gut vorstellen mit 45 Grad.
Mehr geht nicht.
Wirklich brutal. Also hochlaufen kann man da nicht.
Genau, und die bestand aus Backstein. Ich erwähnte ihn schon kurz, Peter Spahr. Wir trafen ihn und er erzählte uns, wie es für ihn war, in dieser legendären Nordkurve zu fahren. Wenn ich richtig informiert bin, war ihr erstes Rennen auf der AWOS und zwar auf dem Motorrad 1962.
Ja.
Das heißt also vor knapp 60 Jahren. Nun ranken sich alle möglichen Mythen, Legenden um diese Nordkurve. Erzählen Sie uns mal, wie war das, in diese Kurve reinzufahren? Was ist das Besondere daran?
Beim ersten Mal, wahrscheinlich für jeden, der je gefahren ist, eine Überwindung, wenn man den Einlauf hier lang kam und dann in den steilen Berg praktisch reinfuhr. Und man sollte zwischen den Linien gelb und weiß bleiben. Ich bin das erste Mal ganz unten gefahren, weil ich halt Angst hatte. Und man gewöhnt sich dran und die Fliehkraft ist unwahrscheinlich. Man kommt sich vor, wenn man auf dem Rücken mindestens 2 Zentner hat. Und das Schutzblech, das schleift schon fast auf dem Hinterradreifen.
Das eigentliche Ding, haben Sie mir mal erzählt, war gar nicht die Nordkurve, sondern der Anfang vom Rennen.
Ja, wenn man am Start steht, wir mussten früher die Motorräder noch anschieben. Und dann war immer der Adrenalinspiegel hoch. Springt sie an, springt sie nicht an. Und das ist natürlich eigentlich viel schlimmer, finde ich, als gewesen, als die Nordkehre zu fahren.
War die Steilkurve wirklich was Besonderes, Ulf?
Ich sag mal, so eine Steilkurve zu der Zeit war gar nicht so was Besonderes, in Anführungszeichen. Also das hatte man in Monza, das hatte man in Indianapolis, also auf ganz vielen Rennstrecken der Welt hatte sich das durchgesetzt. Es war natürlich ein Spektakel für die Zuschauer und darum ging es auch genau. Und es sah halt martialisch aus, wenn die Fahrzeuge in dieser Steilkurve hingen, weil es ja wie so ein gerades Bild auf einen wirkt. Ja. Und die Kurve wurde tatsächlich aus Klinkerbackstein gebaut, was so ein bisschen natürlich den Nachteil hat. Jeder, der Klinker kennt, der weiß, dass die bei Nässe an Haftung verlieren. Und das war tatsächlich das Tückische an der AWOS-Kurve. Und diese Nordkurve hat ja auch einige Leben gekostet.
Die ersten Fotos, die man sieht, das ist immer schade, wenn man einen Podcast macht, gerade jetzt beim Thema AWOS. Man hat diese wahnwitzigen, tollen Fotografien nicht dabei, die man übrigens in deinem Buch findet. Da sieht man eine der ersten Fotos der Nordkurve und dann gleich einen Silberpfeil.
Ja.
Ich würde unheimlich gerne mal über diesen, das ist ja auch ein Mythos, genau wie die AWOS.
Ja.
Was macht denn den Silberpfeil aus? Außer davon, dass man AWOS, Schuss, Silberpfeil, das klingt alles nach Schnelligkeit, das ist schon völlig klar. Aber was macht den Silberpfeil
aus? Also es ist natürlich dieses martialische Bild dieser Speerspitze, dieser Silberpfeil. Und tatsächlich ist der Silberpfeil, ich würde behaupten, und in meiner Recherche sind wir darauf gekommen, dass ich sagen würde, der Silberpfeil ist tatsächlich auch in Berlin geboren. Und zwar geht der Ursprung viel früher los, und zwar 1932, als Manfred von Brauchitsch in einem Strom Schwimmlinien verkleideten SSKL fährt. Und das ist ganz interessant. Das Ding sah sehr unförmig, sehr ungelenk aus, sehr groß. Es war unlackiert. Und die Berliner tauften dieses Ungetüm sehr schnell auf die Gurke. Also die Berliner haben übrigens immer tolle Namen gefunden. Das ist auch so eine Spezialität gewesen für unseren Kulturkreis. Wir waren immer schnell mit guten Namen dabei. Und die tauften das Ding Gurke. Und der Wagen war wirklich tatsächlich so 5 bis 15 km/h schneller als der normale SSKL. Und da sprach damals ein Stadionsprecher auf der AWUS das erste Mal vom Silberpfeil. Also da wurde dieses Wort geprägt. Und dann gibt es natürlich später diese Geschichte, dass der Alfred Neubauer, der berühmte Mercedes-Rennleiter, sozusagen den Lack abkratzen ließ von den Fahrzeugen, um die halt für die 750 Kilogramm Formel damit leichter zu bekommen. Und das hat er dann durch das Abkratzen des Lacks geschafft. Ich weiß nicht, welcher Mythos da zuerst da war.
Du bist der Experte. Wie viele Exemplare von diesen Fahrzeugen würde man noch finden, wenn man sie suchen würde?
Ach, dann ist ganz schwierig, weil ich sag mal, aus der Zeit tatsächlich waren es ja nur die beiden großen Kontrahenten Auto Union und Mercedes. Und ich kann jetzt gerade nicht den genauen Stand sagen, wie viel wirklich das Originale gibt. Es wurden Autos nachgefertigt. Es wurden Autos auf den Fahrgestellen wieder aufgebaut. Diese Autos bestachen halt durch ihre unfassbare Leistung. Auto Union zum Beispiel verwendet ein Mittelmotorkonzept. Also das heißt, der Fahrer sitzt vor dem Motor. Das sieht man auch immer ganz gut auf den Bildern. Da sitzt einer vorne und bei Mercedes sitzt der Mann hinten und vorne ist der Motor. Das war so dieses typische Merkmal. Daran erkennt man auch recht schnell, ob es ein Mercedes oder eben ein Auto Union war. Und natürlich haben die Nationalsozialisten auch diese beiden Firmen, ich sag mal so ein bisschen als Erzfeinde hochstilisiert und als Bild dargestellt und die Fahrer darüber hinaus, muss man ganz klar sagen. Und ich muss auch ehrlich sagen, aus meiner Perspektive, ich würde behaupten, man kann es halt nicht wegreden. Ich glaube, die Fahrzeuge hätte es nicht gegeben, wenn der Nationalsozialismus da nicht so viel Kraft und so viel Enthusiasmus reingesteckt hat, weil man muss schon ehrlich sagen, die Konzerne wurden unterstützt, finanziell unterstützt in der Forschung und in der Entwicklung dieser Fahrzeuge. So ein Auto hatte einen Hubraum von 4 Litern und hatte am Anfang 300 PS. Es ging dann nachher noch hoch. Die waren aufgeladen. 16 Zylinder, das war schon ein Furiosum, wenn so ein Auto alleine startet. Und das kann man ja heute noch erleben. Also solche Wagen gibt es heute noch zu bestaunen bei Events. Und es ist einfach infernal, wenn so ein Wagen gezündet wird.
Wir haben im Prinzip, man sieht quasi die Topografie der Kurve ist noch da. Mhm. Wir sehen aber auch noch andere Gebäude, die zur selben Zeit errichtet wurden. Zum Beispiel die berühmte Raststätte, da auch wie beim Europacenter mit Mercedes-Sternen immer noch oben drauf. Im Moment liegt sie im Dornröschenschlaf, kann man so sagen. Eigentlich ein Zeitnehmerhäuschen, ne? Da standen Menschen und haben mit Stoppuhren.
Genau, also auf diesem Ring von diesem Balkon standen eben die Zielrichter, so hieß die damals. Und deswegen hieß er auch Zielrichterturm tatsächlich am Anfang. Der ist allen geläufig als Mercedes-Turm, als sie irgendwann den Mercedes-Stern darauf steckten. Und dieses längliche Gebäude, was dann hinten dran war, was heute halt dieses Motel ist, also wo halt normale Übernachtungsmöglichkeiten sind, war damals tatsächlich das AWUS-Verwaltungsgebäude. Und am Anfang stand dieses Kassenhäuschen, dieses erste große, dieser Querbau, der stand auch noch und man baute dann die Haupttribüne, die man heute kennt, die wurde auch 1937 gebaut, also man hatte da schon dieses ganze Ensemble sozusagen neu ausgerichtet und neu aufgebaut.
Beieinander. Und irgendwann wurde dann in dieser Zeit auch die AWUS endlich an den Berliner Ring angeschlossen.
Das genau, heißt, das war so Richtung 1940, fand die dann ihren Anschluss an den Berliner Ring und damit wurde sie halt auch echte Autobahn.
Seitdem haben wir sozusagen, konnte quasi jeder, der ein Auto hatte, damals waren es noch nicht so viele, aber dann auch tatsächlich.
Genau, also nach dem Krieg ist diese Zeit der Maut oder dieser Tagesticket sozusagen vorbei und dann ist die normal in einen Autobahnring angeschlossen worden und dann konnte man normal darüber fahren.
Die Gebäude und glaube auch die Straße selber wurden im Krieg nicht besonders getroffen.
Es ging. Also tatsächlich war schon ein bisschen was. Das alte Kassenhaus sozusagen, dieses große, von dem wir jetzt immer gesprochen haben, das wurde dann tatsächlich nach dem Krieg abgerissen. Der Zielrichterturm und das Verwaltungsgebäude haben es ganz gut überlebt. Die Tribüne stand ohne Dach da und musste neu eingekleidet werden. Und tatsächlich dauerte es auch eine ganze Weile, bis man sich der AWUS besann und wirklich wieder das erste Rennen fahren konnte.
Wie lange, wann war es?
Das erste Rennen war dann im Juni 51 erst. Und interessant ist, dass man vorher, man hört öfter mal so Geschichten über die kleine Avus.
Das habe ich noch nie gehört, kleine Avus.
Verrückt, okay. Die kleine Avus ist tatsächlich an der Potsdamer Chaussee gewesen. Man hatte, diese Potsdamer Chaussee hat ja sowas Ähnliches. Die hat ja auch zwei Hinspuren, zwei Rückspuren und hat in der Mitte diese Baumbepflanzung.
Eine Baumallee. Ich dachte, genau, da fuhr eine Straßenbahn irgendwann mal durch.
Das weiß ich nicht mehr. Okay. Das weiß ich nicht. Siehst du, sehr schön.
Dachte, wir ergänzen
uns großartig. Nein, tatsächlich sieht man Bilder, und das habe ich auch im Buch drin, wo man die ersten Motorradrennen tatsächlich nach dem Krieg eben auf dieser kleinen Avus fahren lässt und repariert dann über die Zeit die Avus. Es dauert eben eine Weile, bis man sich da besinnt. Und 1951 wird das erste Rennen eröffnet mit einem Besucherrekord von 350.000 Menschen. Man spürt, Berlin atmet auf, Berlin wird international, Berlin öffnet sich der Welt. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiges Zeichen, auch für die Berliner, wieder raus in die Welt zu gehen und internationale Gäste zu haben und sozusagen die grauen Schatten des Krieges endlich los zu sein.
Offiziell hieß es dann, Berlin, das war das Schaufenster des Westens.
The Berlin Avus with its new banked turn is even faster than Tripoli. Mercedes and Auto Union have both produced fantastically streamlined bodies and the cars are reaching more than 200 on the streets.
Im selben Jahr startete übrigens auch die Berlinale. Also insofern war das mit internationalen Gästen ganz, ganz wichtig, dass die Leute nach Berlin kamen. Und natürlich war es ja auch eine Art von Konkurrenz. Der Ost-Berlin hatte keine Rennstrecke, so viel ich weiß. Also
in Ost-Berlin gab es die Bernauer Schleife zum Beispiel, aber das war nicht in Ost-Berlin natürlich, sondern also in Bernau. Aber natürlich, also da kommen wir jetzt auch genau in diese Phase rein, wo der Kalte Krieg anfängt, wo der Mauerbau reinfällt. Das ist eine ganz spannende Phase, weil man nochmal so 10 Jahre hat, wo ja gesamtdeutscher Motorsport auf der Avus stattfindet, bis dann der Mauerbau sozusagen auch das unterbindet. Wir erleben im ersten Rennen 1951 tatsächlich Paul Greif zu als Sieger, also den Thüringer. Und er fährt auf einer eigenen Konstruktion eines, aufgebaut auf einem BMW 328 und gewinnt dieses Rennen. Und das wird, wie gesagt, eine ganz spannende Zeit, weil eben da schon so ein bisschen anfängt, dieses Duell Ost gegen West stattzufinden und was dann aber eben durch den Mauerbau beendet wird.
Wie Peter Spahr auch gesagt hat, man ging dann auch mal in den Osten tanken. Hm. Da war es preiswerter, wenn man gerade in der Nähe war. Und aber es war trotz alledem dann in den 50er Jahren wieder ein Riesenspektakel. Das ist die zweite große Zeit der Avus. Kann man das so sagen?
Kann man definitiv so sagen, weil wir finden halt, ich sag mal ganz große Highlights. 1954 sind wieder Silberpfeile auf der Avus, auch mit den alten Stars sozusagen. Hermann Lang, der damals 1937 direkt einen Geschwindigkeitsrekord hinlegte und fast 400 km/h auf der Avus fuhr und sie eben damit zur schnellsten Rennstrecke der Welt machte. Auch der war wieder mit dabei. Allerdings nur noch als Gast und man sieht dann eben Hans Herrmann, es kommt eine neue Fahrergeneration, Hans Herrmann, Juan Manuel Fangio und Karl Kling, die auf den W196 Mercedes da nochmal über die Avus gehen. Das war ein großes Spektakel, ein großes Highlight. Das größte Highlight der 50er ist aber dann ganz klar das einzige Formel-1-Rennen, was es jemals auf der Avus gegeben hat.
Ich glaube, das wissen auch viele nicht, dass wirklich die Formel 1 einmal Station gemacht hat oder zweimal, glaube ich sogar.
Einmal.
Okay.
Also das andere war kein offizieller Lauf,
verstehe.
Was du meinst. Das waren
zwei verschiedene Darstellungen.
Das war wirklich der große Preis und der war wirklich nach Berlin geholt. Jetzt muss ich lügen, ich glaube Willy Brandt war es zu der Zeit, 59 Bürgermeister.
57 war
er. Genau, und aber 59 fällt in seine Amtszeit und für ihn war das eben dieses Schaufenstereffekt, den du vorhin schon beschrieben hattest. Er wollte mit aller Macht dieses Rennen nach Berlin bekommen, um eben da eine gewisse Stärke zu signalisieren. Interessant bei dem Rennen ist, dass man das Ostberliner Publikum damit lockte, dass die Eintrittspreise sozusagen exakt auch in Ostmark begleichen können. Also sozusagen der Eintrittspreis in D-Mark war der gleiche wie in Ostmark.
So haben sie es auch mit den Kinos gemacht. Die Kinos, die nahe der Zonengrenze waren, haben sozusagen auch 1:1 in Ost getauscht und dann teilweise auch noch Rabatte gegeben. Also es war natürlich klar wichtig,
spannend,
dass man die Leute bei der Stange hielt, auch informierte und natürlich auch sozusagen lockte, kann man ja auch so sagen.
Darum ging es, genau.
Wir haben dann auch, wie du sagtest, schon neue Stars, aber auch Lokalmatadoren. Wir haben unseren Peter Spahr auch vor Mikrofon gehabt, direkt an der AWUS, und der hat berichtet, der ist nun mit Motorrädern unterwegs gewesen. Wie war da das Verhältnis Vierräder, Zweiräder? Mhm. Hat sich da irgendwas...
Wie immer im Leben und auch im Motorsport, also das größere Interesse ziehen natürlich meistens die Vierräder. Also die Leute lassen sich dafür eher begeistern. Und die Zweiräder, ich will da gar nicht über eine Nische reden, aber das war immer schon eine kleinere Fangruppe. Und so verteilt sich das auch auf der AWUS. Also 1923 haben wir direkt das erste Motorradrennen auch auf der AWUS, was der ADAC interessanterweise ausrichtet. Also es geht sofort los. Und unvergessen sind auch die Geschwindigkeitsrekorde von einem Ernst Henne, der auf seiner Kompressor BMW hier in Berlin ordentlich Dampf macht im Vorkriegsbereich. Wir haben ja auch noch dieses Motorraddenkmal, diese wunderschöne Statue, die gegenüber vom ICC steht, wo Ernst Henne und Ewald Kluge drauf zu sehen sind. Einer mit seiner BMW, der andere mit seiner DKW. Es waren beides große Helden für ihre Zeit. Interessant ist, was glaube ich die wenigsten Berliner wissen, dass eigentlich eine dritte Figur zu diesem Ensemble gehört. Muss jetzt lügen, ich glaube Heiner Fleischmann hieß er. Diese Bronze tatsächlich schon vor dem Krieg gegossen wurde. Und der dritte im Bunde wurde aber aus Materiallöten eingeschmolzen. Und erst dieses Denkmal setzte man ja erst in den Ende der 80er Jahre.
Auf jeden Fall, ich kann mich genau daran erinnern, als das da hingesetzt wurde. Ja. Das war nämlich sehr in der ersten Zeit, als ich das kannte.
Aber das ist spannend. So lange war es sozusagen, also es war nicht verschollen, aber so lange wartete es darauf, endlich in der Öffentlichkeit präsentiert zu werden. Und wir hatten sogar Kontakt mit der Gießerei, die gibt's heute noch. Also ganz faszinierend.
Denkmal ist ein gutes Stichwort. Ich bin irgendwann mal da rumgestrolcht und habe einen Gedenkstein entdeckt. Ich weiß nicht, dir wird er natürlich auch nicht entgangen sein. Dr. Kurt Lindner.
Genau.
Da eigentlich kommt man überhaupt nicht auf legalem Wege an diesen Gedenkstein ran. Man muss über eine Leitplanke steigen.
Man Ärger mit der Autobahnpolizei.
Lebensgefährlich. Die Motorsportjournalisten und Motorsportfreunde Berlins haben diesen Stein gestiftet nach dem Tod von Lindner 1953. Der muss ein hohes Tier im Motorsportclub gewesen sein. Mir sagte der Name, bis ich den Stein gefunden habe, gar nichts. Ist er dir mal über den Weg gelaufen?
Nee, tatsächlich jetzt auch nicht. Direkt geläufig nicht.
Dann also,
da muss man wirklich noch
da mal. Da muss bisschen, noch recherchiert werden.
Genau, muss noch recherchiert werden. Tatsächlich so, dass ich auch schon an diesem Stein war. Und das war ja der alte, sozusagen ab den 50er, 60er Jahren eigentlich der Platz, wo die Siegerehrung stattfand.
Ah, ja.
Also deswegen auch dieses Treppchen dort und die Fahnenmasten, die da noch im Hintergrund stehen.
Das ist die Erklärung. Habe ich mich auch schon gefragt. Das ist ja ein sehr prominenter Platz eigentlich.
Genau.
Ne?
Und dachte, und gegenüber von der Tribüne.
Genau.
Und da wurden also ich habe Bilder, wo ganz normal die Siegerehrung dort stattfand.
Und wenn man die Treppen dann runtergeht, dann war da das alte Fahrerlager. Habe ich mir sagen lassen,
auch genau.
von alten Fahrern.
Also das, genau, unter diesem Platan, dieser Parkplatz, der da ist heute, glaube ich, der P13 heißt er. Unter diesen alten Platan, das ist das alte Fahrerlager. Und in dem Hufeisen später kam ja, also in dem inneren Bereich der Nordkurve, kam dann später das moderne Fahrerlager, so wie man es aus der DTM noch kennt.
Aber die Nordkurve wurde dann abgetragen. Hat man eigentlich einen genauen Grund genannt oder war es nicht mehr zeitgemäß?
Nee, also da kamen verschiedene Sachen zusammen. Die AWUS stand tatsächlich schon im Protest. Wir können noch mal kurz in dieses Formel-1-Wochenende zurückgehen, denn das war ziemlich furios. Tatsächlich war es so, der Franzose Jean Bérard verlor am Samstag an dem Wochenende sein Leben. Und zwar in der Steilkurve. Er kam bei regennasser Fahrbahn, bei diesen regennassen Klinkern oben über die Steilkurve drüber und raste gegen ein Flakfundament und das kostete ihn leider das Leben. Und am nächsten Tag war Hans Hermann, das war ein guter Freund von Jean Bérard, unterwegs auf der Strecke mit seinem BRM. Und als er dann zur Südkehre schoss mit 270 km/h ungefähr, merkte er, dass er beim Bremsen ins Leere tritt und er wusste, da passiert nichts mehr. Die Südkehre raste auf ihn zu. Er guckte sich also die Strohballen an und dachte, okay, er nimmt die Strohballen als Bremsklötze. Was er nicht bedacht hat, war, dass die vom Vortag regennass waren und damit bleischwer waren. Und man kennt dieses berühmte Foto, und das, ich glaube, ist auch ein BZ-Foto sogar, wo der Wagen sich überschlägt. Er fällt aber direkt beim ersten sozusagen Dreher raus, bleibt auf der Fahrbahn sitzen und guckt seinem sich überschlagenen Fahrzeug hinterher, was sich fünfmal katapultiert in die Luft schraubt. Ja. Und auch die Berliner gaben Hans Hermann dann den Namen Hans im Glück. Und Hans Hermann lebt heute noch, wenn man ihn darauf anspricht, das ist natürlich eine seiner signifikantesten Stellen und sozusagen, da wurde ihm sein zweites Leben geschenkt. Und das, sag ich mal, die Unfälle häuften sich, die Strecke war wahnsinnig schnell und das brachte natürlich auch schnell die Steilkurve in Verruf. Wenn man so will, hat die Steilkurve mit dem Bau und mit der Eröffnung 1937 tatsächlich ihren größten Moment. Mhm. Und ab da geht es eigentlich für die Steilkurve schon wieder bergab. So, dass man 1967 entscheidet, die Steilkurve abzutragen. Aber es ging eben auch darum, dass man das neu entstandene oder das Funkturmdreieck neu konstruieren wollte, die Stadtautobahn sozusagen konstruiert hatte. Und das war das Thema, warum die Steilkurve in ihren Ausmaßen auch weg musste. Die kostete zu viel Platz, wurde abgetragen und dann wurde dieses ganze Netz, was wir heute kennen, ja, geschaffen.
Denn Berlin war ja damals noch auf dem Weg, eine autogerechte Stadt zu sein. Das war übrigens auch Willy Brandts Motto. Deswegen wurde eine Stadtautobahn gebaut und deswegen wurden da die verrücktesten Baumaßnahmen unternommen, um Autogerechtigkeit herzustellen. Das heißt immer Auto first, ne? Also erstmal alle mit dem Auto. Heute denken wir ja, oder die meisten von uns denken da ganz, ganz anders. Dann war die Steilkurve weg. Ein paar Klinkersteine. Wer einen hat, ist ein glücklicher Mensch.
Ich habe im Moment einen Leihweise und bin ganz stolz auf ihn. Ich habe tatsächlich den Klinkerstein von Heidi Hetzer. Allerdings, wie gesagt, nur als Leihgabe. Und das ist so ähnlich wie bei der Herr der Ringe. Ist mein Schatz im Moment.
Unser Verleger Axel Springer hatte auch einen
geschenkt. Ich habe das Foto, genau. Heidi Hetzer hat ihm den überreicht. Ja, genau. Und das Foto ist tatsächlich auch im Buch drin.
Er ist in ganz großen Ehren bis heute bei unserem Journalistenclub zu sehen. Mhm. Aber dann war auch die AWOS erstmal 4 Jahre weg vom Fenster, wenn ich richtig recherchiert habe. 4 Jahre, keine Rennen. Dann gab es neue, quasi eine die Kehre, die Nordkehre war flach, so wie wir sie heute kennen.
Fangzäune. Leicht angeschrägt, genau. Fangzäune kommen ein bisschen später, genau, weil die AWOS wurde halt immer weiter angepasst, weil man das Renngeschehen halt aktuell halten wollte. Also die 60er kann man sich ganz klar als auch als Zeit des Breiten- und Tourenwagensports anschauen, wo es jetzt, sag mal, weniger große infernale Rennen gab, wo es so eher kleinere Geschichten gab. In die Rallye AWOS, es waren viel Initiativen auch vom ADAC, die dort stattfanden. Und dann geht es eben in die 70er rein und es wird halt, es ist am Anfang noch recht ruhig. Also die AWOS sozusagen hat da so ein bisschen wieder, fällt so ein bisschen in den Dornröschenschlaf. Es gibt eben immer wieder Proteste und jetzt versucht man mit der neuen Nordkurve halt interessante Rennserien nach Berlin zu bekommen. Was natürlich nicht einfach ist durch die Transitstrecke. Das ist ein ganz großes Problem tatsächlich, weil die Rennteams, die aus dem Bundesgebiet anreisen möchten, haben halt immer die Transitstrecke vor sich. Und dann gibt es so Geschichten wie bestimmte Rennfahrer durften noch nicht mal über die Transitstrecke fahren. Die mussten dann halt fliegen, was alles so ein bisschen komplizierter machte.
Wir haben schon immer mal wieder viel der Name Heidi Hetzer. Wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen über Heidi reden. Heidi fing auch auf 2 Rädern an. Mhm. Ich glaube, die fuhr durch die Müggelberge.
Die Müggelberge, genau.
Ja? Genau. Und irgendwann fuhr sie dann mit einem geborgten. Ihr Vater war ja Opel-Händler, hat sich einen Commodore geliehen oder jedenfalls habe ich das so im Hinterkopf. Sie hat ja in ihrem Buch darüber geschrieben, hat sie mir auch mal erzählt. Mhm. Und dann war sie eine der wenigen Frauen, die auch wirklich Rennen gefahren sind und die auch wirklich den Mannsbildern Paroli bieten konnte.
Ja.
Das fing ja schon zu Hause an, als sie schraubte. Ja, die war hat ja immer ölige Hände und sie hatte wirklich Benzin im Blut.
Genau.
Und sie war genau so, wie sie wirkte, wenn man sie mal im Fernsehen sah oder bei Interviews.
Der Punkt, Heidi war immer echt.
War echt,
und das
absolut.
War das, was ich an ihr so geschätzt habe und geliebt habe und was halt tatsächlich fehlt. Sie hat in den Müggelbergen ihre Startversuche gemacht und dann gibt es eine witzige Geschichte eben mit diesem Auto. Das war meiner Meinung nach ein Opel Diplomat, den hat sie sich am Wochenende...
Ein Riesenschiff.
Genau, so ein weißes großes Schiff, so ein bisschen Ami-ähnlich, genau, mit V8-Motor, alles was sein musste. Und den schnappt sie sich, das ist der Vorführwagen von ihrem Papa, den schnappt sie sich und ich glaube es war 1967 und fährt mit dem Auto und kommt tatsächlich auf den 2. Platz. Und jetzt hatte der 2. Platz einen Nachteil, der stand an der BZ. Und der Papa, der fand das gar nicht so lustig, der erfuhr nämlich aus der Zeitung, dass sein Fräulein Tochter am Wochenende Rennen auf der AWOS gefahren ist. Also tatsächlich, das ist auch eine ganz spannende Geschichte, die Frauen auf der AWOS. Sie hat eine berühmte Vorreiterin und der sie ja auch später nochmal auf die Spuren nachverfolgt, und zwar Klerenore Stinnes. Wir hatten vorhin schon Hugo Stinnes angesprochen, der Mann, der die AWOS baut. Seine Tochter hat natürlich auch nichts Besseres vor, als in den 20ern schon Rennen auf der AWOS zu fahren. Ist da also die absolute Pionierin. Aber Heidi ist tatsächlich die Erste, die mal ein Treppchen also auch besteigt und da den Männern zeigt, was eine Hake ist.
Jetzt hören wir mal, was Heidi über ein Rennabenteuer in ihrem Buch schreibt.
Ich lag ganz vorn. Eine Runde hinter mir war ein Opel Commodore.
Wir fuhren mit 180 km/h über die Strecke. Allerdings übersah ich die Schikanen vor der Nordkurve. Ich blickte zu oft nach hinten und dann musste ich eine Vollbremsung machen. Der Diplomat drehte sich und legte sich auf die Seite, krachte gegen eine Birke, die ihn prompt wieder aufrichtete. Ich fuhr weiter und gewann das Rennen am Ende noch. Mein Vater erfuhr erst am Montag aus der Zeitung davon, denn er wusste mal wieder nicht, dass ich überhaupt am Rennen teilnahm. Neben dem Artikel war ich auf einem Bild zu sehen, wie ich blutend am Lenkrad saß. Ich hatte mir den Diplomat übers Wochenende geliehen, einen seiner Vorführwagen.
Ja, Heidi Hetzer.
Eine Verrückte, wie sie lebt und lebt.
Absolut. Und zwar bis zum Schluss Welt mit einem Oldtimer einmal um die Welt,
ja,
und dann wieder zurück zur Airbus.
Ja. Alles richtig gemacht.
Alles richtig gemacht, aber zu früh von uns gegangen und sie wäre jetzt beim Airbus-Jubiläum.
Genau, sie fehlt tatsächlich in den Sachen. Sie ist im Buch natürlich mit einer eigenen Geschichte bedacht und sie war von Anfang an von der Idee ein glühender Fan. Und ich muss aber ehrlich sagen, sie ist im Geist immer dabei und in allen Sachen, die ich für die Airbus bis jetzt gemacht habe, ist es so, dass sie irgendwie so ein bisschen die Richtschnur mitgibt und das ist ein gutes Gefühl.
Die 70er, die 80er, die 90er Jahre und dann ist ja Schluss. Also wir reden jetzt eigentlich über die letzten, noch knapp 30 Jahre, die Airbus noch als Rennstrecke hatte. Dann. 98 war Schluss. Wir haben im Prinzip, wir haben natürlich keine Formel-1-Rennen mehr auf der Airbus. Wir haben, wie du gesagt hast, wir haben Tourenwagen. Ich glaube, Formel 2 ist noch gefahren.
Genau, Formel 2, Formel 3, solche Geschichten. Genau, Kurt Ahrens zum Beispiel, genau.
Motorräder natürlich auch.
Ja.
Und es gab auch immer noch, das ist auch für die BZ immer wichtig gewesen, auch immer noch ein bisschen Spektakel drumherum. Man Stars, Starlets, Prominenz und ein bisschen auf der Tribüne. Aber dann war irgendwann die Luft raus. Kann man es so sagen? Oder warum haben sie die Airbus dann wirklich dicht gemacht?
Naja, wir müssen vorher, glaube ich, ganz wichtig zur dritten großen Phase der Airbus kommen. Ja. Also wir hatten ja vorhin gesprochen, wir sind dann im zweiten Frühling und der dritte Frühling fängt eigentlich so, wenn man will, Ende der 70er, Anfang der 80er an. Der ADAC ist mittlerweile Hausherr auf der Airbus, organisiert halt die Rennen und in den Ende der 70er kommt die Deutsche Rundstreckenmeisterschaft. Da sehen wir auf einmal ein Zaxby Turbo Escort zum Beispiel, also schon martialische Autos, die auch ordentlich Gummi auf der Strecke lassen. Und 1980 kommt die Airbus zurück mit einem fulminanten Rennen, und zwar mit dem BMW M1 Pro Car Rennen. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Der M1 ist ja ein Supersportwagen damals gewesen, ein irres Auto. BMW setzt einen eigenen Markenpokal ein. Und interessant ist bei diesem Markenpokal, dass sozusagen die ersten fünf, die in der Formel 1 im Freitagstraining die Besten sind, dürfen dann am Samstag Procar fahren. Und damit zieht diese Serie Formel-1-Helden auch nach Berlin, 1980 dann tatsächlich dieses große Rennen in Berlin. Und damit kommt die Airbus langsam wieder so ein bisschen zurück und nimmt Fahrt tatsächlich auf. Und 1984 geht es dann schon in die Deutsche Produktionswagenmeisterschaft. Also würde jetzt erstmal die meisten Fragezeichen machen, die dann später Deutsche Tourenwagenmeisterschaft
hieß. DTM.
Und mit der DTM hat die Airbus dann sozusagen ihren dritten Frühling und da geht's nochmal richtig los. Also von 84 bis 1995 ist auf der Airbus DTM. Die Airbus ist in Dreisat, in ZDF, in den Fernsehübertragungen und kriegt nochmal so einen richtigen Aufwind.
Das war nämlich genau die Frage, die ich dir stellen wollte. Ich persönlich, ich war wahrscheinlich das erste Mal beim Airbus-Rennen, da war ich so 12 oder so. Da wusste ich überhaupt nicht, wer da eigentlich fährt. Also man hat ja dann sozusagen, wenn man jetzt nicht von klein auf dabei ist. Ich spielte Fußball, guckte mir nicht Autorennen an. Man sah immer nur sehr, sehr schnelle Autos, die da rauf und runter fuhren. Aber es war natürlich faszinierend. Wir waren auch nicht auf der Tribüne. Wir standen irgendwo in Eichkamp da am Zaun.
Ja.
Das war ja noch möglich da damals. Und guck, da waren auch keine Sichtblenden. Brummten da die Autos vorbei. Eintritt musste man auch nicht bezahlen. War wirklich eine irre Sache. Passierte aber auch gar nicht so oft im Jahr.
Nee, zwar zweimal im Jahr.
Wollte ich gerade sagen.
Genau, einmal das Frühjahrsrennen und einmal das Herbstrennen. So war dann eigentlich die Regel.
Und ich meine, das hätte man noch weitermachen können. Da hätte sich doch keiner was abgebrochen. Ich meine, die Tribüne wieder ein bisschen neu streichen und zweimal im Jahr die Airbus sperren. Ich meine, jetzt ist doch die Airbus auch zweimal im Jahr mindestens komplett.
Ja, aber jetzt ist es wahrscheinlich leiser, weil die Radfahrer rübersausen, vielleicht mit ihren E-Bikes. Aber nee, ganz im Ernst, natürlich stand die Avus weiter im Kreuzfeuer. Der ADAC hatte unheimliche Probleme. Ich kenne Geschichten, dass der Rennleiter und die ADAC-Organisation oft vor Gericht erscheinen mussten, sich die sozusagen Wochenend freikämpfen musste. Es wurde immer weiter minimiert. Es gab hohe Auflagen für den ADAC. Er musste also immer die deutsche prestigeträchtigste oder größte Rennserie zur Avus holen, sonst hätte er dieses Rennen nicht machen können. Also da gab es schon unheimliche Auflagen. Dann wurden eben die Schallschutzwände errichtet. Dann mussten Fangzäune gebaut werden. Es gab immer wieder große Unfälle. Die Avus war einfach wahnsinnig schnell und auch die Schikanen halfen am Ende nichts. Also man muss sich das einfach vorstellen. Jetzt haben wir diese Südkehre, die wurde zum Schluss noch direkt an den Eichkamp verlegt. Also die Strecke war dann am Ende 4,8 Kilometer lang. Und jetzt muss man sich vorstellen, 20 Autofahrer mit fast ähnlichem Material krachen alle auf die Südkehre zu. Was glaubst du, was passiert? Die treffen sich da alle wieder, aber in einem Riesenknäuel. Und so erleben wir es tatsächlich auch in der DDM. Die DDM verabschiedet sich 1995 im Frühjahr mit einem Massencrash. Also da war wirklich kein Material mehr übrig. Und es war so, dass die Teams zum Rennleiter gegangen sind und gesagt haben, was sollen wir jetzt noch starten? Wir haben nichts mehr. Und dann war es auch für die DDM vorbei. Und es war klar, man spürte, es ist eine Abschiedsstimmung der Avus. Sie war einfach schon lange nicht mehr zeitgemäß. Man muss ehrlicherweise sagen, sie startet schon 1921 nicht mehr wirklich zeitgemäß mit zwei geraden Strecken. Das ist auch damals schon. Aber sie hing ihres Lebens sozusagen immer so ein bisschen ihrem eigenen Anspruch hinterher. Und auch die Sicherungsmaßnahmen, die der ADAC für viel Geld einbringt, die helfen ihr sozusagen nicht mehr wirklich, das Leben zu verlängern. Und ich muss als glühender Fan sagen, es war nur vernünftig und richtig, da irgendwann einen Schlussstrich zu ziehen. Die Avus hatte ihre Zeit hinter sich. Und so kam man ja dann mit dem Land Brandenburg und mit dem ADAC überein, dass man eben den Lausitzring baut, der natürlich vom Nimbus niemals an diese großen Mythos der Avus anschließen kann.
Das stimmt. Also im Prinzip die Avus sozusagen hätte eigentlich auch in der Lüneburger Heide anfangen können und jetzt ist sie quasi, letztendlich ist der Lausitzring dann die Avus 2-0, aber
ja.
Wir bleiben bei der Avus genau. 1-0, bei der Original-Avus. Ausgebremst wurde sie für uns schon 1989. Ich erinnere mich noch gut, jeder, der in West-Berlin neues Auto bekam, der fuhr mit diesem Auto, hier lege ich meine Hand für ins Feuer, also 8 von 10 fuhren erstmal zur Avus und dann fuhren sie einmal, gib's ihm aber, Bleifuß, 2 oder 3 Mal, wie gesagt, von Hallensee nach Nikolassee und wieder zurück und wieder zurück, um zu gucken, was das neue Auto kann.
Genau.
Denn auf der Avus galt kein Tempolimit. Das war die einzige Straße natürlich in Berlin, wo das möglich war.
Ja.
Dann wurde ausgebremst.
Ja.
Wahrscheinlich war es wirklich Zeit, aber es gab Proteste.
Es war der rot-grüne Senat. Also Walter Momper kam tatsächlich dran und es war so eine seiner Wahlgeschichten, seiner Wahlversprechen, die er da wahrmachen wollte und musste. Durch den rot-grünen Senat kam die Sache tatsächlich 89. Also ein Riesending. Die bremsten die Avus ordentlich ein und so wie du sagst, also es war halt vorher, es war die einzige Strecke, wo es mal ging. Fakt ist, dass die Westberliner tatsächlich dann erst durch den Transitraum hätten fahren müssen, dann mal hinter Helmstedt irgendwo vielleicht ein Stück geschwindigkeitsfrei fahren zu dürfen. Also machen wir uns nichts vor, macht keiner. Ja. Und ich glaube, das löste auch diesen großen Protest aus. Also ich habe ganz
Frust aus, muss man sagen.
Also ich habe ganz tolle Bilder, wo Unterschriftenaktionen sind. Rostige Audi-Kofferraumdeckel, wo hinten drauf steht Tempo 100, nein danke. Ja. Also da ging es richtig zur Sache. Und soweit ich recherchiert habe, gab es Aufrufe von Radiosendern. Also es muss ein Autokorso gegeben haben, den man sich von der Menge gar nicht vorstellen kann. Ich habe da immer mal die Zahl von 18.000 Autos gelesen, was ich mir fast nicht vorstellen kann. Ich war nicht dabei, aber es muss ein Furiosum gewesen sein.
Nee, ist ja klar. Ich meine, ist genau wie du sagst. Also die Stadtautobahn war auf 80 gedrosselt, dann kam die Zone und Transitstrecke 100. Ja, wo du Glück hattest, wenn du 110 gefahren bist, dass du nicht von den Fopos dann hops genommen wurdest, dann musstest du rechts ranfahren und 50 Mark bezahlen in West.
Ja.
Und deswegen fuhr man dann hin und wieder mal die Avus rauf und runter. Also ich selber habe noch meinen Führerschein, da musste dann irgendwie so mal so eine längere Autobahnfahrt machen, da fuhr ich dann auch hin und wieder mal die Avus rauf und runter. Nee, und dann gab es Proteste, völlig klar. Die Avus heute, wir waren beide vor Ort heute, vor unserem Gespräch hier im Studio. Wir haben Peter Spahr vor Ort getroffen. Die Gaststätte, wie gesagt, im Dornröschenschlaf. Wenn das Podcast hier fertig ist, wird die Tribüne So sieht es jedenfalls aus. Nicht in alter Pracht erstrahlen, aber sie wird sozusagen neu geboren werden.
Genau.
Wurde saniert von einem privaten Investor und jetzt wird da, glaube ich, eine große Werbefirma das als Büroraum nutzen.
Genau.
Denkmalschutz hat jetzt eine komplett Verglasung, wie das ja ursprünglich mal vorgesehen war, nicht zugelassen. Das heißt, auch eine kleine Event-Location entstanden. Die Straße an sich wird weiterhin wahrscheinlich regelmäßig von Straßenbauunternehmen geteert und neu gemacht. Und
naja, es stehen große Pläne tatsächlich in Berlin. Also
sag mal, verrat uns mal
was. Ja, wenn man da genau hinschaut, kann man sich die Pläne der DGIS anschauen. Die ist verantwortlich für diesen ganzen Umbau. Und warum Umbau? Ja, wir haben vorhin drüber gesprochen. Dieses Knäuel, was man 1967 dort konstruierte, das Autobahn-Dreieck-Funkturm, das will man entzerren. Das ist halt für die Massen, die wir heute da drüber fahren, nicht mehr Zeit. Zeitgemäß nicht mehr belastbar genug und man muss modernisieren tatsächlich. Und in dem Zug gibt es ganz wilde Pläne, dieses Abus-Ensemble eigentlich auseinanderzureißen. Ich glaube, wir müssen uns natürlich keine Sorgen um die Haupttribüne machen. Die Haupttribüne ist für mich insofern dann ein strahlender Stern, dass sie einer neuen Bestimmung zugeführt wurde, aber noch an die alte Zeit mahnt und erinnert. Und auch der Zielrichterturm, also das Abus-Motel, die Raststätte, wird sicherlich in ihrer Substanz erhalten bleiben. Aber die aktuellen Pläne zeigen tatsächlich, dass man die Abus von der Tribüne weglegt, dass man zwischen Tribüne und Zielrichterturm eine Auffahrt rüber vom Messedamm legen wird, die dann so ein bisschen hintenrum lang führt und man kommt erst am Eichkamm wieder auf die eigentliche alte Abus rauf. Das wird ein ganz interessantes Spiel, wenn es stattfindet. Es war ja zwischenzeitlich die Frage, ob Hertha dort das Stadion bauen könnte. Also es gab ganz wilde Spekulationen, was man mit diesem freien Raum macht. Das glaube ich auch noch nicht so richtig raus. Aber eins ist entscheidend. So wie die Abus 100 Jahre existiert hat, werden wir sie in ein paar Jahren nicht mehr haben und auch nicht mehr erleben. Und umso wichtiger ist es halt, solche Wahrzeichen Berlins zu konservieren und auch für die Nachwelt irgendwie aufzuheben. Denn eins ist für mich die Abus ganz sicher. Sie ist ein Transmissionsriemen der letzten 100 Jahre, 1920, wir hatten damals die goldenen 20er, die ab Mitte der 20er anfingen. Vielleicht eine Metapher für unsere nächsten goldenen 20er. Im Moment sieht es ja eher nicht so danach aus, aber vielleicht passiert ja da noch was. Und deswegen, die Abus lehrt uns ganz viel und ich finde, es lohnt sich wahnsinnig, ihr zuzuhören.
Mit allem, was du gerade gesagt hast, unterschreibe ich voll und ganz. Und deswegen bin ich auch der Meinung gewesen, man müsste diese Abus eigentlich zum 100. Bestehen, zum Jubiläum auch groß feiern. Mhm. Du hast eine Feier organisiert. Kannst du ein bisschen was zu den Plänen sagen?
Ich habe einen seltsamen, merkwürdigen Auftrag gehabt. Also wie ich schon sagte, ich bin als Kind wahrscheinlich in den Topf Benzin gefallen und ich hatte den Auftrag, der Abus nochmal gerecht zu werden. Also das ist jetzt ein Auftrag, damit wacht man morgens auf und man muss es einfach tun. Also es gibt Aufgaben, die muss man einfach erledigen. Und sowas mit der Abus auch so ein bisschen. Und ich dachte, 100 Jahre Abus, ey, da muss was passieren. Und ich hatte 2018 schon mit dem ganzen Projekt angefangen, Abus 100, und wollte eigentlich hoch hinaus. Also ich hatte geplant, die Abus nochmal zu sperren, was die Radfahrer ja schaffen. Da dachte ich, warum soll ich das nicht schaffen? Dann kam natürlich, ich sag mal, die Corona-Krise und es fängt natürlich auch, das Autobild ändert sich drastisch und es verändert, sag mal, auch das Spiel für solche Events. Und dann bin ich in die Richtung gegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache eher eine Ausstellung, die ab September im PS-Speicher zu sehen sein wird. Eine große Ausstellung mit über 17 Fahrzeugen und glaube ich, also da gibt es ordentlich was zu sehen. Und ich habe ein Buch geschrieben zu dem Thema mit meinem Co-Autor und dachte damit erstmal der Sache gerecht zu werden. Aber natürlich geht ein 100. Geburtstag nicht ohne Feier. Und so wollen wir uns halt alle in der Nordkurve am 24. September 2021 treffen und begehen dort diesen Geburtstag der Strecke. Es werden alte Hasen, alte Rennfahrerlegenden von früher dort sein, Rede und Antwort zu der Zeit stehen. Es werden ein paar alte Autos da sein. Also wir wollen nochmal auf dem Asphalt der Nordkurve stehen, nochmal den Benzingeruch in der Nase haben und ja, dass diese Abus würdig begehen.
Also ich hätte mir wirklich gewünscht, sperrt diese Abus und wenn es nur eine Stunde ist, damit, weiß ich nicht, ein alter Silberpfeil oder Striezel Struck, den du auch für ein Vorwort gewinnen konntest, noch einmal ans Steuer geht und einmal wirklich dieses Röhren, diese Original-Avos. Und ich meine, man kann über alles denken, was man will, aber die Avos gehört zu Berlin und es ist ein Stück Geschichte. Und wenn wir beim über einen Blick zurückreden, dann gehört die Avus einfach dazu.
Ich finde, es mag manchmal klingen, dass es so ein bisschen ewig gestrig vielleicht aufkommt, aber das ist es gar nicht. So wie ich schon sagte, für mich ist die Avus ein Transmissionsriemen und wir können tatsächlich viel lernen. Also einer meiner Leitsprüche ist, keine Zukunft ohne Vergangenheit, und es lohnt sich halt immer wieder mal in den Rückspiegel zu gucken. Das machen wir beim Autofahren auch ständig und das kann nicht so verkehrt sein. Also es geht nicht darum, im Alten zu schwelgen und nur das Alte hervorzuheben und zu sagen, wie toll das war, sondern wir konnten noch viel lernen. Es war auch viel falsch. Die Avus hat viel richtig gemacht, die Avus hat viel falsch gemacht und das kennen wir aus der Geschichte immer. Es lässt sich immer mit diesem Parallaxefehler, ja, das ist am Anfang schwierig, ja, später hat man einen anderen Blick als zu der Zeit, ja, und deswegen bin ich gespannt, wo die Reise hingeht. Ich bin gespannt, wo die Stadtentwicklung hingeht. Ich bin gespannt, wo die Automobilentwicklung hingeht und auch das wird erst eine Generation nach uns entscheiden können, ob das richtig oder falsch war.
Ulf Schulz, ich danke dir, dass du gekommen bist. Liebe Berlinerinnen, liebe Berliner, liebe Freunde von Berlin und des gepflegten Motorsports. Die Avus steckte und steckt bis heute voller spannender Geschichten. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. An dieser Stelle verabschiede ich mich, möchte mich noch einmal herzlich bei Peter Spahr bedanken und ihm meine abschließende Frage widmen, die ich ihm an der Avus gestellt habe. Ihr emotionalster Moment auf der Avus?
Ja, das waren zwei Sachen. Der vierte Platz mit der Norton 1970 und 1978 mit dem König-Renngespann ist das Fahrzeug nicht angesprungen. Und wir haben geschoben, bis weit hinter Ende der Tribünen im Regen und eine Aufholjagd gemacht und haben fünften gemacht.
Herr Spahr, würden Sie noch mal fahren?
Ja, sofort.
Machen Sie es gut und bis zur nächsten Folge. Ihr Oliver Ohmann von der BZ.